Deutschlandfunk Kultur Interview.
Das ist eine ziemlich kurze Sommerpause gewesen für die Politik. Auch die Kanzlerin ist aus dem Urlaub zurück und heute ist Angela Merkel in Stralsund. Dort nimmt sie teil am Leserforum der Ostsee-Zeitung. Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es zum einen ums Klima gehen dürfte und zum anderen um Migration. Nayka Furutan beschäftigt sich weniger mit Klima, denn mit Migration, denn sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Morgen, Frau Furutan.
Guten Morgen.
Ihr jüngstes Buch, das heißt Die postmigrantische Gesellschaft. Da wird der eine oder die andere einwenden, wir sind doch noch gar nicht nach der Migration, sondern mittendrin.
Naja, das Kernthema, womit sich dieses Buch befasst, ist nicht die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie wir jetzt dieses Einwanderungsland zusammen gestalten wollen. Welche Konflikte tauchen da auf? Wir wissen, dass es schon im Jahr 2001 die offizielle Erklärung gab, damals von der Süssmuth-Kommission, dass Deutschland jetzt ein Einwanderungsland ist. Davor wurde jahrelang darum gerungen. Helmut Kohl hatte noch gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch keines werden. Die Frage ist also, was ist seit 2001 passiert? Welche Versprechen wurden gegeben? Wie ist es mit dem Versprechen der Gleichheit, das laut Artikel 3 Grundgesetz allen Menschen in diesem Land gegeben wird? Also die Vorstellung, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, seines Geschlechts etc. benachteiligt werden wird. Gilt das nun auch für Migranten oder nicht? Darum geht's.
Postmigrantisch ist ja ein Begriff, der bislang vor allem in der Kunst- und Kulturszene verwendet wird. Jetzt übertragen Sie diesen Begriff auf die Sozialwissenschaften. Mit welchem Befund?
Na, tatsächlich ist es so, der Begriff wurde vor ungefähr 10 Jahren von der jetzigen Intendantin des Gorki-Theaters, von Shermin Langhoff, eingeführt. Und damals ging es auch schon um die Frage, ist es eigentlich haltbar, in Kategorien von Migrant und Nicht-Migrant die Gesellschaft sozusagen zu kodieren oder binär aufzuteilen. Das wird zunehmend schwieriger. Bereits heute haben ungefähr 37%, also um sich das zu merken, kann man immer sagen, knapp 40% aller schulpflichtigen Kinder haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Insgesamt jede vierte Person hat eine solche Migrationsbiografie, jede dritte Familie und wenn wir so weitergehen, bald jedes zweite Kind. Da verändert sich also die Zusammensetzung der Bevölkerung und vieles wird neu erlernt. Das Alltagswissen verändert sich, sprachliche Elemente kommen dazu. Es gibt sowas wie ein neues religiöses Repertoire. Wir sind also in einer Phase, wo diese klare Einteilung in Migranten und Deutsche brüchiger wird.
Wie sieht dann das zukünftige Zusammenleben aus?
Naja, zunächst mal stellen wir fest, diese Brüchigkeit, dieses nicht mehr ganz klar zu sagen, das sind die und die anderen, wohlgemerkt ganz klar und deutlich manifestiert in diesen 40% schulpflichtigen Kindern, das führt auch teilweise zu Identitätsstress und zu dieser immer wiederkehrenden Frage von, wer sind wir eigentlich, was ist deutsch, wer gehört dazu, wer kann hier mitsprechen? Und das ist eines der Hauptthesen dieses Buches, dass wir im Moment gar nicht so stark die Migrationsfrage selbst verhandeln, sondern die postmigrantische Phase. Also wir verhandeln das, was einsetzt, wenn nun allgemein feststeht, es gibt eine fortschreitende Pluralisierung und dies nicht aufzuhalten. Und wenn die Gesellschaft zunehmend plural wird, möchten mehr Menschen mitsprechen. Es geht also um die Aushandlung von bestimmten Kernmarkern in Demokratien. Und einer der Kernmarker ist Gleichheit, der andere ist Freiheit. Diese beiden sind immer zentrale Versprechen moderner Demokratien und die sind spätestens 2001 auch an Migrantinnen und ihren Nachkommen gegeben worden. Und dieser Moment zu kommen und zu sagen, wir haben dieses Versprechen gehört, wir sind nicht mehr im moralischen Raum, wo man uns das zugesteht, sondern wir sind im politischen Raum, wo es diese Anerkennung verfestigt gibt. Warum gibt es dann noch so viele Ungleichheiten? Warum sind wir so viel weniger repräsentiert? Warum gibt es zum Beispiel einen Bundestag, wo nur 8% der Personen einen Migrationshintergrund haben, obwohl doch jede vierte Person in diesem Land eine solche Migrationsbiografie hat. Also das sind Fragen, die führen zu Konflikten, weil man plötzlich erkennt, es gibt ein großes Versprechen im Raum und gleichzeitig eine große empirische Ungleichheit. Das betrifft übrigens nicht nur die Migrantinnen und Migranten, sondern wie wir im Moment an den Debatten auch erkennen, ganz stark die Menschen in Ostdeutschland. Also diese Aushandlung ist das, was den Konflikt herbeiführt und nicht wirklich die Frage der Wanderung.
Lassen sich denn Kritik und Skepsis noch einfangen, gerade wenn wir an Ostdeutschland denken und an die wichtigen Landtagswahlen dort?
Naja, wir sehen, dass es dort im Grunde genommen ähnliche Positionen gibt, Aufstieg oder Emanzipation oder Teilhabeansprüche zu äußern. Es geht darum, sichtbar zu sein, es geht darum, eine Stimme zu bekommen, gleichberechtigte Teilhabe garantiert zu bekommen und nicht dauerhaft auf ungleichen Positionen im Grunde genommen verankert zu bleiben. Die Ostdeutschen sagen, seit 30 Jahren gibt es immer noch die eklatante Ungleichheit, die ist tatsächlich auch nachweisbar, wenn man auf Vermögensungleichheit schaut, wenn man auf Rentenniveaus schaut oder auch auf Armutsdaten. Ähnliches haben wir auch für Migrantinnen noch in viel stärkerer Form. Und die Frage ist, die sich dann eben an die Gesellschaft stellt, sind wir tatsächlich so eine moderne Demokratie, wenn wir es nicht schaffen, Ungleichheiten für bestimmte soziale Gruppen auszuebnen? Und wenn diese Ungleichheiten sich stetig weiter manifestieren, stimmt offensichtlich etwas mit unserem Selbstbild nicht. Und die Frage ist, solange wir die Gesellschaft in Migranten und Nicht-Migranten spalten, haben wir ein sogenanntes Teile- und Herrscheprinzip aufrechterhalten, wo wir immer wieder den einzelnen Gruppen die Schuld dafür zuweisen können, für ihre ungleiche Position in der Gesellschaft. Sie sind nicht so weit, weil ihre Kultur so ist, oder sie sind nicht so weit, weil sie nicht arbeiten wollen oder weil sie nicht wissen, wie Demokratie funktioniert. Das Buch plädiert dafür, den Blick umzudrehen, zunächst mal die Ungleichheiten anzuerkennen und diese Zielsetzung, die wir uns geben als Leitbild, nämlich eine Gesellschaft zu sein, in der wir Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe letztlich an alle versprechen, dass wir diesem Ziel auch nachkommen. Das mag ein erstmal utopisch klingendes Ziel sein, aber auch die Franzosen haben sich ein solches Leitbild gegeben und das heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Alle wissen, das ist in dieser Form nicht umgesetzt, aber es bleibt ein Ziel, ein Treiber der Gesellschaft und diesen Treiber müssen wir erhalten, sonst fangen die Menschen in dieser Gesellschaft an den demokratischen Grundzügen zu zweifeln.
Die postmigrantische Gesellschaft, so heißt das jüngste Buch von Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan. Haben Sie Dank für dieses Studio 9 Gespräch.
Dankeschön.